SWR 2 Forum.
Und da verhandeln wir heute mit dem gebotenen Ernst das, worüber die Deutschen lachen. Und das änderte sich im Lauf der letzten Jahrzehnte. In den 60ern bildeten etwa die Verse von Heinz Erhardt das Maß aller Witze. In den 70ern erlebten die Häschenwitze ihre Hochkonjunktur. Begleitet wurden sie von den aristokratischen Sketchen eines Loriot und den burlesque-chaplinesken Filmen Otto Walkes. In den 80ern betrat ein kauziger Helge Schneider die Bühnen. Die Popliteraten der neuen deutschen Welle begleiteten ihn mit Songs à la Da 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 oder dem Presslufthammer Bernhard, gefolgt von den televisionären Comedies. Der Boom scheint noch bis heute anzuhalten, wenn man etwa an die Heute-Show denkt. Aber die humoristische Vergangenheit, zu der natürlich auch Insterburg und Co. und Karl Dahl zu zählen sind, die Comics mit Werner und Brösel, diese deutsche Humorhistorie unterscheidet sich grundlegend etwa vom, sagen wir, britischen Humor, wie ihn Monty Python formulierte. Kurz und gut, wann lachen wir, worüber und warum, das fragt heute Reinhard Hübsch. Und also disputieren wir unter dem Titel Lachhaft oder lächerlich, die Deutschen und ihr Humor, wobei eingangs so viel verraten sei, das Quartett hier am Studiotisch geht für gewöhnlich zum Lachen nicht in den Keller, sondern in Vortragssäle und in, ja, in Kliniken oder in Seniorenheime. Professor Stefan-Peter Ballstedt ist Psychologe und Kommunikationswissenschaftler in Tübingen, wo Sie, Professor Ballstedt, vor einiger Zeit auch einen Vortrag vor Senioren gehalten haben. Diesen Vortrag haben Sie mit einem Witz eingeleitet, der aber bei den Betroffenen gar keine Heiterkeit, sondern eher eisiges Schweigen hervorrief.
Das war sehr gewagt, wie ich sehr schnell festgestellt habe. Ich habe einen Eingangswitz erzählt, der sehr schlicht war. Und zwar, eine ältere Dame fährt im Rollstuhl am Zoo vorbei. Da schauen die Löwen raus und der eine sagt zum anderen: Sieh mal, Essen auf Rädern. Keiner hat gelacht. Es war eisige Stille. Und das hat dann noch dazu geführt, dass in meinem weiteren Vortrag ich eine ganze Reihe von Witzen, die noch deutlich herzhafter waren als jetzt dieser Eingangswitz, die habe ich gecancelt. Ich habe mich also dann nicht mehr getraut, allzu viele Witze zu erzählen.
Also da knüpfen sich eine Menge Fragen dran, etwa die, ob mit zunehmendem Alter der Humor nachlässt. Und es stellt sich natürlich auch die Frage nach dem Genre der Rentnerwitze, aber darüber sprechen wir noch. Zunächst möchte ich den Kulturwissenschaftler Professor Rainer Stollmann von der Universität Bremen vorstellen, der sich ausführlich mit dem Humor der Deutschen befasst hat. Wo stehen wir denn, Professor Stollmann, humoristisch gerade nach Heinz Erhardt und Loriot, Helge Schneider, Werner und Brösel? Sind die Trendsetter jetzt etwa Mario Barth, Michael Mittermeier und Caroline Kebekus, wo es gern deftig zugehen darf?
Ja, man irrt sich da leicht, wenn man den Humor nur national betrachtet. Also zum Beispiel gibt es ein Pendant von Helge Schneider, oder gab es, muss man sagen, der ist leider schon längere Zeit tot, in New York. Der hat dieselbe Art von Witzen, macht er ja nicht, von grotesken Veranstaltungen gemacht, die Helge Schneider hier in Deutschland gemacht hat. Ich will mal nur ein Beispiel nennen. Es gibt im Amerikanischen den Ausdruck, dem könnte ich zuhören, auch wenn er das Telefonbuch von New York von vorne bis hinten vorlese. Das hat er eines Tages gemacht. Und es gab natürlich, wahrscheinlich ähnlich wie bei Herrn Professor Ballstedt, eine andere Reaktion, als er erwartet hat. Die Leute haben sich da teilweise geprügelt nach 3 Tagen. Aber Sie merken, das geht in Richtung Groteske. Und ähnliche Sachen macht der Helge Schneider ja hier auch.
Ich habe den Eindruck, deswegen habe ich diese 3 Namen auch genannt, Mario Barth, Michael Mittermeier und Caroline Kebekus, Zoten bringen gute Quoten.
Ich glaube nicht. Ich glaube, die Zeit ist vorbei. Jedenfalls, wenn man das Fernsehen betrachtet.
Wir werden das noch vertiefen. Bislang haben wir ja überwiegend über den deutschen Humor gesprochen. Kommen wir jetzt zum Humor außerhalb der Landesgrenzen. Und da gilt als Referenz immer noch Monty Python, der mit Filmen wie Das Leben des Brian Maßstäbe gesetzt hat. Monty Pythons Witz verkörpert nicht den sprichwörtlich feinen britischen Humor, sondern den überraschenden und, ja, respektlosen, der selbst einen Gekreuzigten noch singen lässt: Always look on the bright side of life. Ein Österreicher zeigt uns, dass in und um Wien ganz anderes als komisch empfunden wird als in Berlin oder in London. Haders Film Wilde Maus um einen gefeuerten Musikkritiker pflegt einen düsteren, melancholisch grundierten Humor. Werner Metzger, Volkskundler und Professor für europäische Ethnologie: Wer denkt, dass sich in Zeiten der Europäischen Union, der Globalisierung, auch der Humor angenähert hat, der irrt ja augenscheinlich.
Der Humor ist natürlich ein Stück weit regional bedingt, aber es gibt durchaus auch Allgemeinplätze, über die man überall lacht. Aber die Dichotomie einerseits zwischen regionalem Humor und zwischen globalem Humor ist natürlich ein spannendes Thema. Ich bin im früheren Leben übrigens mal Lehrer gewesen. Nachdem jetzt alle schon ein Witz abgefordert wurde, kann ich noch einen beisteuern aus meiner pädagogischen Vergangenheit. Über den wird immer gelacht. Und zwar, es gibt zwei Gründe, Lehrer zu werden. Den Juli und den August.
Sie haben sich auf Anhieb eine Menge Freunde unter unseren Hörerinnen und Hörern gemacht.
Das fürchte ich auch. Ich habe früher selber dazu gehört.
Diese Disziplin, die wir jetzt heute hier betreiben werden, also die Humorforschung, das ist eine sehr junge Disziplin, deren Anfänge auf das Jahr 1970 datiert werden. Zwei US-College-Studenten haben damals das Werk Psychologie des Humors herausgegeben. 72 ist es erschienen. Was mich gewundert hat, dass man erst so spät angefangen hat, sich dem Humor wissenschaftlich zu widmen. Wundere mich auch deshalb, weil es gab doch seit Menschengedenken Witze und Witzfiguren. Erinnern wir an Till Eulenspiegel, an die Hofnarren etc.
Ich würde sagen, das stimmt nicht. Denn es gab ja in allen Philologien schon immer Humorforschung. Also Cervantes ist natürlich seit längerer Zeit untersucht, Shakespeare auch. Da haben wir die Humorforschung schon seit dem Beginn dieser Disziplin, also seit 150 oder 200 Jahren. Auch in der Philosophie gibt es eine lange Tradition, nachzudenken über das Lachen und die damit verbundenen Gemütszustände. Von Plato bis Kant und Hegel, also Kant erzählt in der Kritik der Urteilskraft drei Witze und interpretiert die, was man ihm gar nicht zutraut. Das ist alles viel länger. Es mag sein, dass Sie recht haben in Bezug auf die Psychologie, das weiß ich nicht so genau.
Heute ist es sicherlich so, dass wir bei manchen historischen Phänomenen Humor vermuten, womit sich gar kein Humor verbindet. Ich höre immer wieder das Stich- und Reizwort Hofnarr. Ich habe mich ja sehr intensiv mit der Figur des Narren beschäftigt und muss da sehr enttäuschen. Die Hofnarren mögen zwar, als das Klischee des Hofnarren seine ursprüngliche Sinndeutung vergessen war, witzig verstanden worden sein, ursprünglich waren sie es überhaupt nicht. Hofnarren waren sozusagen das Gegenbild des Herrschers, der dem Herrscher immer vor Augen führen musste, so wie ich, der Hofnarr, kannst du eines Tages auch werden. Der Hofnarr steht sozusagen in direkter Verlängerung jenes Sklaven, der dem Imperator in Rom beim Triumphzug immer sagen musste, bedenke, du bist nur ein Mensch. Das war auch die Funktion des Hofnarren. Das waren größtenteils keine witzigen Gestalten, das waren Leute, die einen sechsten Sinn hatten, die oft auch krank waren, die düstere Wahrheiten verbreitet haben, manchmal natürlich auch auf eine recht rüde Weise von ihrer Narrenfreiheit Gebrauch gemacht haben, aber zum Lachen waren die meisten von ihnen nicht. Erst in der späten Renaissance sind die Hofnarren von dieser Vanitas-Funktion, dieser Vergänglichkeitsfunktion umgedeutet worden und wurden zum Gegenstand des Vexierens. Man hat sich über sie lustig gemacht und damit wurden sie gewissermaßen unfreiwillig lustig.
Es ist richtig, dass die empirische Humorforschung, die ist relativ neu, aber vorher haben alle berühmten Psychologen, Wundt und so, die haben alle irgendetwas übers Lachen und so weiter gesagt, aber die empirischen Untersuchungen, die sind relativ neu. Man muss allerdings auch gleich sagen, die sind relativ, also aus meiner Sicht, relativ belanglos. Also man hat da versucht, zum Beispiel zu messen, Humor als Persönlichkeitseigenschaft, wie stark und wie weniger stark ist ein Mensch humorvoll und dergleichen. Man hat versucht, Witze zu sammeln, die besondere, also den, zum Beispiel den besten Witz, den schönsten Witz hat man ja versucht rauszubekommen. Das sind aber alles Dinge, die nach meiner Meinung an der Sache ein bisschen vorbeigehen und vor allen Dingen hat man immer alles in einen Topf geschmissen. Da ist Humor, Witz, Groteske, Komik, ist alles ein Topf. Also ich würde sagen, die Humorforschung, die psychologische, ist in keinem guten Zustand.
Herr Ballstedt, Sie haben natürlich völlig recht, dass auch die Psychologieforschung sehr viel älter ist. Das hatte ich eben vergessen. Sigmund Freud.
Zum Beispiel, ja.
Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten ist von 1905, glaube ich. Und zum Humor sagt ja Freud auch einiges. Also es ist nur ein kleiner Aufsatz, aber er hängt das an den Kategorien Über-Ich und Ich. Das Über-Ich und das Ich ist, wie wir wissen, meistens im Streit miteinander und das wird gefasst normalerweise als Unterdrückungsverhältnis. Das Ich hat schwer zwischen Es und Über-Ich überhaupt eine relative Autonomie herzustellen. Freud spricht ja bekanntlich vom Reiter auf einem durchgehenden Pferd, den das Ich darstelle. Und in dem Zusammenhang bestimmt Freud den Humor, nämlich als außergewöhnliche Situation eines freundschaftlichen Verhältnisses zwischen Über-Ich und Ich. Also sozusagen wie ein Vater mit einem Kind, finde ich eine sehr schöne Vorstellung, dass der Humor eine Aussetzung dieses normalerweise kämpferischen Verhältnisses sei.
Ich habe jetzt Freud nicht vergessen, aber ich habe ihn jetzt eigentlich nicht zur empirischen Forschung, also zur klassischen akademischen Psychologie gezählt. Aber Sie haben natürlich völlig recht, das ist eine der ersten zusammenhängenden Witz- und Humorforschungen oder Untersuchungen, Theorien, die es gibt.
Interessant ist ja übrigens auch, dass man über die Herkunft des Wortes Humor zwar immer randständig ein bisschen was erfährt, aber den Kontext nicht so ganz genau ins Auge fasst. Das geht zurück in die Kosmologie des Mittelalters, in die Vorstellung von den Planetenkindern. Also man war überzeugt, dass der Planet, unter dem ein Mensch geboren ist, wesentlichen Einfluss auf sein späteres Wesen ausübt, und die 7 damals geläufigen und bekannten Planeten hat man durchdekliniert. Der erdnächste Planet Luna, der Mond, der erdfernste Planet Saturn. Und man hat dann in langen analogen Reihen, abgeleitet auch von der galenischen Vier-Säfte-Lehre, da den Schluss gezogen, dass die Menschen, die dem Mond nahe sind, unter dem Mond geboren sind, der Planeten Kinder der Luna, also des Mondes, sind letztlich einerseits Gaukler, Spieler, unstete Leute seien, von lunisch, von mondartig, unstet, der Mond wechselt sein Licht, kommt auch unser Wort launisch, daher kommt auch das englische lunatic oder das französische lunatique. Die unter dem Mond geborenen also sind diejenigen, die komisch wirken, und unter dem Mond, da stehen auch all die Berufe, die mit dem Wasser zu tun haben, mit der Feuchtigkeit, und Feuchtigkeit, das heißt auf Lateinisch Humor. Es sind also die Kinder der Feuchtigkeit, von der alten Planetenkindervorstellung abgeleitet, die letztlich den Grund für die Humoristen bilden. Daher kommt der Begriff. Eine Theorie des Humors, auch eine Kulturgeschichte des Humors, auch eine Bedeutungsgeschichte des Humors steht immer noch aus.
Also dann lassen Sie uns doch mal die Feuchtgebiete der Republik durchstreifen, wo das freundschaftliche Verhältnis zwischen Ich und Über-Ich stattfindet. Mein Vorschlag, lassen Sie uns zunächst mal eine kleine Chronologie des Humors, des Witzes in Deutschland ausmessen, bevor wir dann über die Landesgrenzen hinausgucken. Ich hatte ja eingangs gesagt, die 60er Jahre, Heinz Erhardt mit seinen Wortspielen dazu kommt. In den 60er Jahren hatten die Klein-Erna-Witze ihre Hochzeit, die Klein-Fritzchen-Witze noch einiges mehr. Was mich gewundert hat, ist, dass dieser Humor, wenn wir ihn heute uns anhören oder anschauen, so etwas kindlich-kindisches hat. Und das passt ja ganz gut in die Geschichte der Bundesrepublik. Sie war ja sozusagen in ihrer Kindheit und Jugend. Und es war die Zeit der Wohlstandsgesellschaft, die sich ihrer eigenen Harmlosigkeit versichern will, frage ich.
Ja, das würde ich so sehen. Also Heinz Erhardt ist ja ein Ausbund an Harmlosigkeit, wenn man ihn vergleicht mit dem, was in den kommenden Jahrzehnten dann auch im Fernsehen, Sie haben eben auf die Zoten hingewiesen, über uns gekommen ist. Und wir hätten das früher als Studenten natürlich sofort ideologiekritisch gesehen. Das ist ein Moment von Verdrängung. Vor 10 Jahren haben die Väter, die heute vorm Fernsehen sitzen und über die heiteren Sprüche von Karlauer, von Heinz Erhardt lachen, noch vor Stalingrad gesessen. Und diese Harmlosigkeit ist sozusagen die Maske der Bundesrepublik. Das hätte ich vielleicht gesagt, wenn ich 1973 schon Humorforschung betrieben hätte. Aber Sie haben ja recht mit Ihrer Einleitung. Es hat auch was Richtiges. Das heißt, der Heinz Erhardt zum Beispiel selber ist ja ein Genie. Also was die Technik betrifft, was seine Kunstgedichte betrifft und auch die Güte seiner Karlauer, muss man sagen, ist er wirklich ein großer. Sie finden aber in seinem gesamten Werk vielleicht 3 politische Gedichte und darin auch nur Andeutungen. Und natürlich hat das damit was zu tun, aber es ist sozusagen auch eine Versicherung, dass wir fangen wieder neu an, das Kindliche an der Bundesrepublik.
Ja, Lachen, jetzt kann ich auch wieder an Freud anknüpfen, Lachen hat auch etwas mit Regression zu tun. Also zurück über Dinge lachen. Kinder lachen ja über alle möglichen Dinge, die wir als Erwachsene nicht mehr so ganz witzig finden. Und für mich ist Heinz Erhardt ein typisches Beispiel für einen regressiven Humor. Das meine ich jetzt überhaupt nicht negativ. Regression im Dienste des Ich, hat ja auch Freud gesagt. Aber es ist ein typisches Beispiel für einen regressiven Humor. Zurück in das Paradies der Kindheit.
Ich glaube, dass wir unsere regressiven Züge im Humor auch immer wieder gern entdecken. Man muss natürlich auch in Rechnung stellen, dass Humor immer von der politischen Situation, in der er stattfindet, abhängig ist. Und viele Kabarettisten beklagen ja allzu ruhige Zeitläufe. Wenn Widerstand ist, wenn man sogar auch politischen Druck erhält, dann wird Kabarett eigentlich immer besser, immer schärfer. Und heute, um jetzt in die Gegenwart zu blenden, haben wir ein Phänomen, wie ich meine, das wir auch in anderen Feldern beobachten. Die Reizschwelle muss immer höher sein. Ein feinsinniger Humor eines Heinz Erhardt ist allenfalls als Revival noch interessant. Auch Loriot sieht man eher so ein bisschen mit Blick zurück, wenngleich das natürlich ein grandioser Vertreter des Humors, eines ganz feinen Humors und einer brillanten Sprache und der Eigenschaften der biederen Deutschen war, der Höflichkeit auch. Heute aber muss mit sehr viel gröberem Werkzeug gearbeitet werden, damit es überhaupt noch ankommt. Aber das ist auf allen Feldern der Unterhaltungsindustrie so.
Ja, wobei Loriot ja im Grunde erst so in den 70er Jahren seine erste Hochzeit erlebte. Übrigens, für mich ist das kein Zufall, denn in den 70er Jahren bekommt der Witz, der Humor nochmal eine Wendung und wendet sich schon einem gesellschaftspolitischen Thema zu. Denken Sie an die medial verbreiteten Humorformen eines Ekel Alfred. Da passt dann auch ein Loriot mit Filmen wie Ödipussy, also das Thematisieren von Kräfteverhältnissen, von Machtverhältnissen hier, also Mann und Frau. Da wird der Witz auf ganz augenscheinliche Weise politisch, übrigens auch andere Formen der Witze, wie die Häschenwitze, die wir ja aus der DDR importiert haben. Mit diesem, ich erzähle mal ganz kurz nur für diejenigen, die damit nicht vertraut sind. Ein Häschen ist immer im Mittelpunkt dieses Witzes, kommt in den Plattenladen, er fragt die Verkäuferin, hat du Platten? Als dieses bejaht, sagt der Hase, Muttu aufpumpen. Dieses Muttu stand immer da drin, diese sprachliche Sonderform. In der DDR war das eine Reaktion auf die Mangelwirtschaft in der DDR. Man hat das dann hier einigermaßen adaptiert. Aber hier erlebt der Witz eine leichte Drehung ins Politische, ins Gesellschaftspolitische in den 70er Jahren.
Ich würde auch Loriot nicht unpolitisch sehen. Was er im Grunde aufgreift, ist ja eigentlich eine liebenswürdige Karikatur des Establishments, das sehr kritisch angegangen wurde in den 68er Jahren und danach. Er lebt das sozusagen nochmal aus mit allen Kleinigkeiten und Feinheiten und vor allem mit einer Sprache, an der man sich heute nur ergötzen kann, die aber damals wahrscheinlich in der Situation noch in der Nachfolge der 68er-Bewegung ganz anders gesehen wurde. Da hatte das wahrscheinlich noch mehr Brisanz.
Ich glaube, die Problematik zwischen Humor, Kabarett und was es erreichen kann, ist nicht so sehr, ob früher eine andere Qualität oder andere Themen geherrscht haben, sondern das Problem ist, und dabei kann ich mich auf Loriot ein bisschen berufen, ist die Trennung zwischen Ernst und Komik, die besonders in der deutschen Gesellschaft herrscht, weniger zum Beispiel in der englischen. Also um das mal etwas drastisch und anschaulich zu sagen, darauf bringt mich Herrn Metzgers Erwähnung des Hofnarren. Ich glaube, dass Hofnarren heute auch wieder nötig wären.
Oh ja.
Man brauchte einen Hofnarren in der Tagesschau, der zwischendurch mal 3 Minuten kriegt, um die bisher gebrachten Nachrichten zu kommentieren. Also Helge Schneider mittendrin. Und da ist es egal, wer das ist. Da machen wir einen Tag Helge Schneider, anderen Tag Dieter Nuhr, nächsten Tag Harald Schmidt und so weiter. Das würde aber der Tagesschau einen völlig anderen Dreh geben. Das Problem in der ganzen Sache. Sie sehen das auch an so guten Erzeugnissen wie zum Beispiel der Titanic, die seit 20 oder 30 Jahren nun wirklich in Deutschland die Fahne des Kritischen, der Satire hochhält und dabei nicht erlahmt, wie ich finde. Trotzdem ist, wenn ich die jeden Monat aufschlage, das Gefühl unabwendbar, ich befinde mich hier in einem Käfig. Die müssten alle raus und in den großen Zeitungen ihre Sachen machen, anstatt sie auf ihren eigenen 20 Blättern da getrennt von der Rest Öffentlichkeit zu verbreiten. Das ist die Problematik, insbesondere des deutschen Humors.
Haben wir diese Hofnarren nicht massenhaft? Ich denke nur an die Heute-Show, die nun im Wochenrhythmus das tagespolitische Geschehen auf die Spitze treibt. Wir haben die Karikaturisten. Also gerade dieser Humor, der ja manchen auch mit Unbehagen erfüllt.
Ja, aber
erfüllt.
Herr Hübsch, ich meine ja, die müssten in denselben Sendungen auftreten. Wir haben sie ja getrennt. Wir haben ja nicht den Hofnarren beim König, sondern wir haben erst ein Programm des Königs und dann haben wir das Programm des Hofnarren.
Der Witz und der Humor war eigentlich immer in der Alltagskommunikation klar getrennt. Also Witze haben ja so Einleitungsformen, dass man sagt, kennst du den Witz oder kommt eine Frau zum Arzt, also spezielle Einleitung, dass man genau weiß, jetzt kommt der Humor. Oder auch in Zeitschriften sind ja nicht umsonst die Witzseiten separat ausgezeichnet. Das heißt, diese Trennung hat es, glaube ich, immer schon gegeben.
Ja,
wo ich Ihnen völlig recht gebe, die Deutschen halten es mit U und E also besonders streng, ja.
Schauen Sie mal, das ist aber auch vorhanden, das Bedürfnis, diese Trennung aufzuheben. Denken Sie mal an das Streiflicht der Süddeutschen Zeitung auf der ersten Seite. Und es ist inzwischen Markenzeichen der Zeitung.
Also offensichtlich ist ja, dass Humor und gesellschaftliche Rahmenbedingungen unbedingt zusammengehören. Und ich glaube, dass wir den Humor der Gegenwart vielleicht besser verstehen, wenn wir doch die Chronik der laufenden Ereignisse noch einmal fortsetzen, weil sich dann möglicherweise eine Logik in dieser Humor- und Witzentwicklung ergibt. Deswegen schließe ich nochmal an die 70er Jahre. Also wir hatten vorher den eher unbedarften Humor der 60er Jahre, Stichwort Heinz Erhardt. Wir hatten in den 70er Jahren die Politisierung über Loriot und das Ekel Alfred. Es gab die Häschenwitze, die ein Reflex waren auf die Verhältnisse in der DDR, die dann in der Bundesrepublik adaptiert wurden. Es gab übrigens auch damals die Blütezeit der Radio Erevan-Witze, auch ein Versuch, sozialistische Wirklichkeit vor allen Dingen in Russland, aber auch in Osteuropa zu karikieren. Und damit kommen wir in die 80er Jahre und wieder verschwenkt sich der Witz, der Humor mit dem schon eingangs erwähnten Helge Schneider und mit dem aufkommenden, ja, ich habe den Eindruck, das ist das Jahrzehnt, in dem Dada zu neuer Blüte kommt, auch wenn wir uns die Popmusik und ihre Humoristen angucken.
Herr Hübsch, was Sie da sagen, kann man alles so nachvollziehen. Trotzdem glaube ich, dass es nicht ganz stimmt. Sowohl was den Politikbegriff angeht, als auch was diese Chronologie angeht. Ich glaube, in die Humoräußerungen lässt sich so eine richtige Logik nicht wirklich reinbringen. Also Heinz Erhardt ist hochpolitisch, indem er nicht politisch ist. Denn in dieser frühen Bundesrepublik hätte man eigentlich politisch sein müssen und Satire machen müssen. Das kam alles 20 Jahre zu spät. Während die politischen Sendungen, die wir heute haben, daran kranken, dass sie viel weniger wirken, als, sagen wir mal, Dieter Hildebrand oder auch Loriot damals gewirkt hat. Das heißt, wir haben eine Öffentlichkeit, die inflationär mit sowas überschüttet worden ist und davon keine rechte Kenntnis mehr. Das muss man mit hinzuziehen, wenn man das so beurteilt.
Ich denke, dieses Inflationäre und der Overkill, den wir derzeit erleben, so möchte ich es mal formulieren, die haben schon auch eine Eigendynamik entwickelt. Ich bin oft in der Lage, dass ich irgendwann um Mitternacht oder auch nach Mitternacht mal noch das Fernsehen einschalte, immer mir gegenüber mit der Beschwichtigung, ich möchte Nachrichten sehen, die finde ich nicht. Aber ich bin dann geradezu auf der Flucht vor Comedy. Es gibt fast keinen Kanal mehr, wo nicht Comedy stattfindet. In zig Wiederholungen auch, immer wieder dieselben. Manche der Hochglanzsendungen haben natürlich auch schon ins spätere Abendprogramm gefunden, aber ab Mitternacht ist das Fernsehen voller Comedy und allzu viel ist manchmal auch ungesund.
Es drängt sie augenscheinlich immer wieder in die Gegenwart, um dabei die Geschichte zurückzulassen. Und ich dränge
kulturkritisch von der Gegenwart her.
Ja, nein, ich versuche doch schon die Geschichte des Witzes von heute zu begreifen als eine Reaktion auf das, was wir erlebt haben. Und dieser Witz von heute, den man vielleicht auch mit Albernheit umschreiben könnte, hat natürlich auch wiederum eine Verschwenkung erfahren. Ich hatte ja eben davon gesprochen, dass in den 80er Jahren so eine dadaistische Komponente hineinkam. In den 90ern waren es wieder andere Witze. Ich glaube, erst tatsächlich, wenn wir diese Tour d'Horizon absolviert haben, können wir ermessen, wo wir heute humortheoretisch, humorforschungsmäßig stehen, indem wir betrachten, was wir zurückgelassen haben und was für die Gegenwart an Witz nicht taugt. Deswegen mein letzter Imperativ, doch noch einmal in die Geschichte zu gucken. Die 80er Jahre, da müssen wir, glaube ich, auch sehen, wie vertrackt die Verhältnisse waren. Wir hatten den Wechsel von einem SPD-Kanzler zur CDU mit schwierigen innenpolitischen Verwerfungen, nicht zuletzt durch die NATO-Nachrüstungsdebatte. Und da scheint mir der Humor so ein verzweifelter Reflex zu sein, ähnlich wie am Anfang des Jahrhunderts, als die politischen Verhältnisse in Deutschland schwierig waren, übrigens nicht nur in Deutschland, in Europa. Und die einzige Abwehr auf die gesellschaftlichen Verhältnisse, der Dadaismus war, ein ganz bizarrer, eigentümlicher Humor, der plötzlich in den 80er Jahren sein Revival erlebt. Heute wird das, glaube ich, nicht mehr funktionieren.
Naja, Helge Schneider funktioniert ja noch ganz gut, soweit ich das sehe, auch wenn er in die Jahre gekommen ist.
Wissen Sie, interessant ist übrigens, dass wir jetzt sehr, sehr stark über den medial vermittelten Humor reden.
Gibt es einen anderen?
Durch die Medien propagiert, ja, es gibt einen sehr basisdemokratischen Humor. Die Leute erzählen Witze und ich bin immer wieder sehr erstaunt. Das Kommunikationsnetz des Witzeerzählens war gewissermaßen das Internet von damals. Also jeder kennt die Situation, man glaubt den neuesten Witz zu kennen, erzählt ihn wo ganz anders und muss zu seiner Enttäuschung feststellen, dort hat man ihn gerade auch schon vorgestern gehört. Also auch dieses Netzwerk an subversivem Erzählen in ganz bestimmten politischen, gesellschaftlichen Situationen darf man nicht unterschätzen. Es gibt das medial Angebotene einerseits, die Fertigware. Es gibt aber auch das, was an der Basis entsteht und was wir auch dann und wann selber im Gebrauch haben. Das finde ich auch gut so.
Das finde ich eine sehr wichtige Bemerkung, Herr Metzger. Man kann das leicht nachvollziehen. Also wenn ich hier auf dem Bremer Karienmarkt, das ist so ein Markt, der Samstag stattfindet, hingehe und da steht ein Bananenverkäufer und ein Blumenverkäufer und die bieten jetzt marktschreierisch ihre Sachen an und der eine fängt an, den anderen zu beschimpfen, deine Heringe stinken doch schon und so weiter. Das könnten Sie im Fernsehen unter gar keinen Umständen zeigen, weil die Leute das ausschalten würden. Das ist so frech und würde im Fernsehen überhaupt nicht lustig wirken. Wenn sie da stehen, lacht die ganze Meute. Das heißt, je näher die Leute sich in der analogen Welt sind, sinnlich nah, desto leichter ist Humor. Und im Grunde hänge ich der These an, dass das Fernsehen und die Medien das ungeheuer schwer haben, Humor zu vermitteln, weil ihnen dies Gegenüber fehlt.
Das Gruppenerlebnis fehlt, genau.
Was übrigens dazu führt, dass diese Comedy-Sendungen fast immer vor Publikum gemacht werden. Auch das alte Kabarett. Die brauchen das Publikum, weil sie diese Reaktion oder diese Lacher brauchen, um das außen das Publikum zu animieren. Und das war ja jetzt nur ein Einblick darin, dass medialer Humor was ganz anderes ist als sozusagen der Basishumor. Und wenn wir die Linie so ziehen wie Sie, Herr Hübsch, verlassen wir uns nur auf diesen medialen Humor. Das wäre auch ein Problem.
Ich frage mich laufend, während Sie miteinander sprechen, was denn nun die Spezifik des gegenwärtigen Humors ausmacht. Also wir haben ja über Heinz Erhardt gesprochen, wir haben über die 70er Jahre mit Loriot gesprochen. Das wird heute eher museal gesehen. Also man lächelt darüber, wenn ich an die 80er Jahre denke. Auch da haben wir schon über Helge Schneider gesprochen, der da wirklich seine Blütezeit hatte. Wenn Sie heute einen Manta-Witz, wie er in den 80ern, Anfang der 90er Jahre üblich war, oder die in den 90er Jahren üblichen Blondinenwitze erzählen, ich glaube, das ruft nur noch ein eigentümliches, müdes Lächeln hervor. Worüber lachen wir heute?
Ich würde ja sagen, der Witz selber ist in eine Krise geraten. Helge Schneider macht keinen einzigen Witz. Wenn Sie seine Bücher lesen, der geht um Pointen herum wie um eine Falle. Der will da nicht rein. Und das hat, glaube ich, schon einen Grund, weil der Witz ist ja auch problematisch. Beim Witz taucht leicht was Besserwisserisches auf. Es geht auf eine Pointe zu, dann ist die Sache abgeschlossen und jeder weiß Bescheid. Und ich glaube, die Leute, die im 20. Jahrhundert gegen den Witz sind, und das ist nicht nur Helge Schneider, Bert Brecht sagt das aus, bloß keine Pointen, sagt er zu seinen Schauspielern, dann heißt das, dass wir das vermeiden wollen und eine gewisse Offenheit herstellen wollen. Und ich würde ja diese Tendenz, die ich sehr interessant finde, an dem Begriff Groteske binden. Es ist die Wiederauferstehung der Groteske. Dazu gehört übrigens auch Dada, die stehen auch in der Tradition der Groteske, im 20. Jahrhundert. Und die passiert zunächst in der Hochkultur, das ist Kafka, Beckett, Joyce und so weiter, und inzwischen eben auch in der Popularkultur.
Ich glaube, es gibt noch ein weiteres Gift gegen den Witz, das ist die Political Correctness. Keine Witze mehr gegen Frauen, keine Witze mehr gegen Behinderte, keine Irrenwitze mehr, schon gar keine religiösen Witze mehr, weil die Gefühle verletzen. Das ist auch nicht mehr so gewünscht. Der Witz hat immer eine gewisse aggressive Komponente. Und wenn man die herausnimmt, dann ist die Witzkultur zum Teil erledigt.
Das kann man ja auch in der Fasnacht beobachten. Je mehr im Voraus diskutiert wird, was unter Aspekten der Political Correctness noch thematisiert werden darf, humorvoll aufgespießt werden darf, dann begibt man sich vieler Möglichkeiten. Heute natürlich unter der Drohung möglicher terroristischer Übergriffe, wenn Witze in eine ganz bestimmte Richtung gehen, ist man da vorsichtig. Aber es gibt da unterschiedliche Formen des Umgangs damit. Während man in Köln etwa darüber diskutiert, was kann man den Leuten zumuten, was ist gefährlich, wird in Basel darüber nicht diskutiert. Dort wird einfach gemacht. Es ist eine andere Form von Humor. Ich denke, dass wir hier tatsächlich in einer krisenhaften Situation sind. Man kann den Humor, jetzt gehe ich mal ein bisschen in meine kulturwissenschaftliche Region, natürlich manchmal auch am Beispiel des Witzes verwenden als hochinteressante Quelle, um etwa Mentalitäten zu unterscheiden. Da finde ich, ist der Witz eine ganz wunderbare Quelle, weil in leichter Überzeichnung, da spielen Stereotypen eine Rolle, Menschen durch Witze so charakterisiert werden können, wie sie wirklich sind. Ich nenne jetzt mal ein schönes schwäbisches Beispiel, das in der Nachkriegszeit spielt. Man könnte die Mentalität des Schwaben kaum besser darstellen, der ja immer glaubt, er sei derjenige gewesen, der zur Prosperität des Ländles, also Baden-Württembergs, alles beigetragen habe, von außen sei nichts gekommen. Sitzt eine Frau in einer Straßenbahn, als im noch zerbombten Stuttgart die ersten Straßenbahnen wieder fahren. Und kurz bevor sie Richtung Häslach kommt, möchte sie unbedingt ihr Gegenüber ansprechen. Das ist nämlich ein Schwarzer. Und mit dem möchte sie gerne ins Gespräch kommen. Und irgendwann traut sie sich dann zu fragen und sagt, gell, Sie sind nicht von hier. Und als der das dann bestätigt, es ist ein in Zivil da sitzender Amerikaner, der CI, sagt sie, drum. Dieses Drum, das ist das Sahnehäubchen. Und das charakterisiert die schwäbische Mentalität so klar, wie es eine lange ethnografische Beschreibung nicht tun könnte. Da leisten Witze eine ganze Menge.
Ja, da gibt's ja noch ein sehr schönes aktuelles Beispiel. Es ist ja jetzt rausgekommen, dass der BND in der DDR Witzspione hatte, die dort Flüsterwitze gesammelt haben und dann auch hier veröffentlicht haben. Kohl wurden sie vorgelegt. Auch mit dem sehr klugen Hintergedanken, dass man über die Mentalität, über die Befindlichkeit der Menschen, über ihre politischen Einstellungen, über den Witz mehr erfahren kann, als eben über offizielle Quellen.
Wir sind in unseren Diskursen sozusagen mit moralischem Sakrotan durch die Landschaften gegangen und haben alle Tabus jetzt beiseite gefegt, sodass für den Witz gar keine Reste mehr bleiben. Das war das eine. Und das andere war, das hat dazu geführt, bestimmte politische Verhältnisse, dass das Witzemachen wahrhaft tödlich sein kann. Und da muss man gar nicht an Charlie Hebdo und an den dänischen Karikaturisten erinnern, dessen Zuspitzung von muslimisch-islamischen Wirklichkeiten ja ihn dazu gebracht hat, dass er mit dem Tode bedroht wird. Der Witz scheint mittlerweile auch gefährlich zu sein in bestimmten Regionen.
Ja, die Ikonografie des Dritten Reiches kennt ja den Lachenden eigentlich nicht, sondern nur Bauer, Soldat und die Ernsthaftigkeit. Das trifft natürlich auch auf die Fundamentalisten, sei es nun ISIS, sei es AfD oder die Nazis zu. Und das zeigt natürlich auch eine gewisse Grenze des Witzes, das ist die Gewalt. Der Witz ist eine Form demokratischer Öffentlichkeit und die Kräfte, die diese Öffentlichkeit zerstören, und davon gibt es ja jetzt viele, Trump ist ja nur eine davon, die machen eben auch den Witz schwer.
Ich denke, dass wir damit nochmal ein ganz wichtiges zusätzliches Thema angesprochen haben, das Lachen, das sich ja mit dem Humor verbindet. Alle kennen die Formulierung, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Aber Lachen und Humor stehen in einer Korrespondenz zueinander und die Frage, wie das Lachen im Laufe der Geschichte beurteilt wurde, wann gelacht wird und wann nicht gelacht werden durfte. Darüber haben Sie, Herr Stollmann, natürlich Hervorragendes geforscht. Aber ich denke, es ist ein wichtiger Aspekt, den wir durchaus auch mit einbeziehen müssten.
Ja, und noch ein anderer Aspekt, der mit der Digitalisierung unserer Welt zu tun hat, nämlich dass viel von Witz mittlerweile im Internet stattfindet. Und da, das hatte ich schon mal erwähnt, habe ich den Eindruck, kommt die Albernheit zum Zuge. Es gibt sehr viele Tutorials oder Videoclips, wo Künstler veralbert werden, wo die Bild- und die Musikspur scheinbar auseinanderlaufen, weil die Bildspur genommen wird, aber neue Texte drauf oder drunter gelegt werden. Ich nehme mal nur ein Beispiel, Luxan Wunder, die Aussprachedatenbank oder Tutorials, wie macht man aus einem 4-Euro-Wodka einen 20-Euro-Wodka. Das ist ein ganz eigentümlicher, neuer, digital vermittelter Humor, der merkwürdigerweise eben nicht die Massen als Folie braucht, wie wir das bei den Fernsehproduktionen haben oder beim landläufigen Witze erzählen, sondern der jeden Einzelnen erreicht, der vor seinem Bildschirm sitzt. Haben wir da mit der Digitalisierung, mit dem Internet eine neue Witzkultur begründet?
Sie haben sicher recht damit, dass damit sehr viel Inflationäres und auch Schreckliches und Grässliches, also nicht nur in Fragen des Humors im Internet sich artikuliert, also Hassmails und was da alles gibt. Aber es kommt auch zutage der Volkswitz. Sie müssen halt gegenüber diesem großen Pferdehaufen, der da ist, sich die Körner rauspicken. Und es gibt auch solche Beispiele, die dann Millionen Klicks haben, weil die so sehr gut sind. Ne, das muss man auch mal sehen. Es gibt immer zwei Linien. Übrigens gibt's die auch beim Fernsehen. Also gegenüber dem Fernsehen verhalte ich mich ja auch wie ein Spatz gegenüber dem Pferdeapfel.
Womit wir im Grunde schon bei einer neuen Ausdifferenzierung sind, das ist ja ein eher jugendlicher Humor, der so die 15- bis 35-Jährigen erreicht. Wir müssen jetzt eigentlich noch sprechen über unterschiedliche Altersgruppen. Wir haben über die Rentnerwitze gesprochen, über den spezifischen Humor von Frauen versus Männerhumor. Da scheint sich ja einiges in den letzten Jahrzehnten aufgefächert und hoch ausdifferenziert zu haben.
dass Humor gegendert ist. Das weiß man schon lange. In der Zwischenzeit, glaube ich, wird das auch ein bisschen zurückgefahren, auch wieder unter dem Aspekt der Political Correctness. Klassisch ist es ja letztlich aufgeteilt gewesen im Karneval und ist es noch immer. Die Herrenwitze und die Herrensitzungen, die sind eben nichts für Frauen. Da findet eine Art von Humor statt, bei der Frauen ausgeschlossen sind. Aber ich glaube, das ebnet sich in der Zwischenzeit doch ein bisschen mehr ein. So die klassischen Genderwitze, vielleicht liege ich falsch, gibt es, glaube ich, jetzt nicht mehr. Die Blondinenwitze heute unbefangen zu erzählen, würde mehr Schwierigkeiten machen als in der Zeit, als sie im Schwange waren.
Ich erinnere mich, dass Harald Schmidt sowas gebracht hat und man konnte das nicht verstehen, wenn man ihn nicht mindestens Monate, wenn nicht jahrelang gesehen hatte, weil das so einen Überbietungseffekt hatte in seiner Show. Er war schon immer politisch inkorrekt, aber am Schluss gab's mal so eine kleine Folge von Herrenwitzen. Ich weiß nicht, ob Sie die gesehen haben. Da setzt er so einen alten Mann unter eine schöne Gelsenkirchener Barock-Stehlampe, ließ den ein dickes Buch mit Ledereinband aufschlagen und las dann die abscheulichsten Witze aus dem Casino vor. Und das war natürlich sozusagen die Not, in die Harald Schmidt kommt, sich selber ständig toppen zu müssen. Und dann greift er auf was zurück, von dem er annimmt, dass es ganz bestimmt schief geht. Und natürlich seine Leute im Publikum, die sind ihm gefolgt und er hat es gemacht und so schlecht die Witze auch waren. Und daran sieht man aber so einen Druck, unter dem das Fernsehen heute steht, auch deshalb, weil die Comedians so inflationär auftreten müssen.
Interessant finde ich gerade Ihre Beobachtung von Harald Schmidt, der den Witz der Vergangenheit lächerlich gemacht hat. Was zeigt, auch der Witz hat sein Verfallsdatum und der Nachfolger von Harald Schmidt ist Jan Böhmermann, der mit einem ganz anderen Witz reüssieren kann.
Der Jan Böhmermann, wenn ich noch mal kurz dazu Stellung nehmen darf, kommt mir vor wie ein guter Nachfolger von Harald Schmidt, der nur einen Fehler hat. Er quetscht ein Thema zu lange aus. Also wo er 3 Minuten drüber machen sollte, macht er manchmal 7 und 10 Minuten drüber. Wenn er sich das abgewöhnt, wird er noch ein bisschen besser.
Generell ist schon festzuhalten, dass wir so eine Art Eventisierung des Humors haben. Ja. Dieses ständig sich selber toppen zu müssen, wovon auch ein Herr Böhmermann letztlich nicht frei ist, vor allem nachdem er nun in dieser breiten Form durch die Medien gegangen ist, das macht den Humor nicht unbedingt besser. Es wäre auch ganz interessant mal zu untersuchen, das ist nochmal eine Frage der Generation, wie es denn um den Humor der, ich sage jetzt mal, 16- bis 25-Jährigen bestellt ist, die sehr viel seriellen Humor im Internet abrufen. Da ist wenig eigene Kreativität dabei. Man erzählt sich ja via Internet kaum Witze, sondern man leitet sie einfach weiter. Wie viele Cartoons, wie viele Witze, wie viele kurze Clips werden heute über WhatsApp weitervermittelt? Aber es ist immer dasselbe. Es ist wenig Kreativität, das mag kulturpessimistisch klingen, es ist viel Verbreitung des Immergleichen. Das sehe ich mit einem gewissen Bedauern.
Ich nehme diese Vokabel des Immergleichen mal auf. Ich habe den Eindruck, in einer sich digitalisierenden und globalisierenden Welt wird auch der Humor nivelliert. Nationale Eigenheiten fangen an, sich zu verdunsten. Gleichwohl, ich hatte ja eingangs davon gesprochen, dieser britische Humor besteht immer noch. Das ist ein Humor, der ist schon sehr eigenartig. Und ich glaube, dass der hier in Deutschland auch nicht unbedingt auf Zustimmung trifft. Oder Toni Erdmann, das ist ja auch ein spezifisch deutscher Humor, der selbst unter den Deutschen nicht gutiert wird, jedenfalls nicht bedingungslos. Also, was ich feststelle, ist eine große Ratlosigkeit gegenüber dem Witz. Vielleicht stimmt das, was Sie gesagt haben, Herr Professor Metzger, wir befinden uns in der Witzkrise.
Ich kann das nicht am Beispiel populärer Witze jetzt erläutern, leider, aber am Beispiel der großen Literatur. Ich würde sagen, es gibt immer zwei Formen von, also sagen wir mal, Weltliteratur. Und das ist ja, wenn Sie von der Globalisierung des Witzes sprechen, ist das ja was Ähnliches. Mhm. Die eine ist die, die gleich für einen anonymen Markt geschrieben ist und alles Eigenständige, jeden Eigensinn, alles Nationale sofort herausnimmt, weil es für diesen abstrakten Markt produziert wird. Das sind die Bestseller, das sind Hollywood-Filme, das sind die dicken Schwarten, die auf der ganzen Welt gelesen werden, von Engländern, auch von Deutschen geschrieben werden. Das ist die Weltliteratur. Die hat ein sehr kurzes Verfallsdatum. Wenn die ihr Geld eingespielt hat, wird die vergessen. Dann gibt's die Weltliteratur, die wir kennen, wo der Begriff herstammt, der ist von Goethe. Das ist Cervantes und Shakespeare und Goethe und Schiller. Und da sind natürlich auch viele komische darunter. Die ist aber gerade verwurzelt in der eigenen Region und in dem eigenen Eigensinn. ihrer Zeit und ihrer Geografie. Also Cervantes ist natürlich ein vollkommen spanischer Autor und gleichzeitig Weltliteratur. Ich könnte jetzt kein Beispiel dafür aus der Witzkultur bringen, aber ich glaube eigentlich, dass es sowas da auch gibt. Also Monty Python war auf der ganzen Welt bekannt, aber britisch. Helge Schneider ist deutsch, hat keine Chance auf der ganzen Welt, aber Andy Kaufman, von dem ich eben sprach, der New Yorker, ist zumindest in Amerika und in englischsprachigen Ländern bekannt geworden und war so eine Art Helge Schneider. Wir Deutschen haben das Problem, wenn wir Humoristen hervorbringen, dass der Rest der Welt uns nicht glaubt, dass wir überhaupt was Interessantes in Sachen Humor machen können. Deswegen machen unsere Humoristen keine internationale Karriere, obwohl zum Beispiel Loriot das doch absolut verdient hätte und die Briten ihn auch verstehen würden.
Wobei man hinzufügen muss, dass Loriot, so denke ich zumindest, so stark an Sprache gebunden ist, das könnte man, fürchte ich, gar nicht synchronisieren. Es gibt ja aber auch das umgekehrte Phänomen Selbst- und Fremdwahrnehmung. Wir halten bestimmte Dinge für typisch britischen Humor, die es letztlich gar nicht sind. Ich denke an das nicht totzukriegende Dinner for One. Kennt in Großbritannien eigentlich niemand. Wir nehmen das sozusagen als die Apotheose des britischen Humors.
Ist das so, Professor Metzger? Ich vermute, und ich hatte schon damit gerechnet, dass das angebracht wird.
Ja.
Ich glaube, dass wir allsilvesterlich nicht über den Witz lachen, sondern es ist mittlerweile ein Ritual geworden, wie wir Weihnachten in die Kirche gehen. Das schaut man dann und amüsiert sich sozusagen über das Lächeln der Vergangenheit, das man da einmal gezeigt hat.
Das ist ganz sicherlich richtig. Auch Witze und auch der Humor kann ritualisiert werden. Und das Was interessiert uns bei Dinner for One ja eigentlich nicht mehr, nur das Wie. Das ist auch typisch für den Slapstick zum Beispiel, aber damit kommen wir in neue Dimensionen hinein.
Das ist typisch für die Ritualisierung. Trotzdem muss der Ritualisierung ja etwas Substanzielles vorausgegangen sein. Und da würde ich nun auch sagen, ganz wie Sie, Herr Metzger, Dinner for One ist ein absolut deutsches Stück mit einer englischen Fassade.
So ist
das. Das können wir jetzt nicht ganz zu Ende analysieren, da brauchen wir anderthalb Stunden.
Ja, Herr Stolmann hat es eben gesagt, eigentlich bräuchten wir jetzt noch mal anderthalb Stunden, weil wir wichtige Themen noch gar nicht angesprochen haben, nämlich unter anderem die Tatsache, dass der US-Night Talk gerade wieder eine neue Blüte in Deutschland zeigt. Im öffentlich-rechtlichen Programm One wird der amerikanische Night Talk des Vorabends bzw. Vorvorabends unter großem Erfolg in einer mit Untertiteln versetzten Fassung gezeigt und die haben zunehmend Zuschauer. Also die Globalisierung schreitet voran in diesen Krisenzeiten. Vielleicht hängt, das wäre vielleicht ein Substrat unserer Diskussion, in diesen krisenhaften Zeiten ist selbst der Witz nicht von der Krise verschont.
Und die große Krise des Witzes vermag ich nicht zu erkennen, aber gewiss fehlt den Witzen derzeit ein bisschen das Angriffsobjekt. Mhm. Man hat natürlich mit dem amerikanischen Präsidenten sicherlich aus humoristischer, kabarettistischer Sicht wieder Möglichkeiten, irgendetwas auf die Schippe zu nehmen, aber es fehlt, glaube ich, momentan, vielleicht sind es aber auch die Zeit läuft und es ist die allgemeine Weltlage, an Anknüpfungspunkten für kreative Witzkulturen. Mag sein, dass es wieder kommt.
Man kann es ja auch positiv sehen, sagen, da es eben keine solchen schwierigen politischen Situationen gibt, ist es eigentlich ein gutes Zeichen, dass es mit den Witzen nicht so funktioniert. Also die Witze, so in der DDR gab es ja sehr viele Witze, da hat das natürlich wunderbar funktioniert. Da hatte man ein Regime gegenüber, einen Politiker, über den man wirklich unendlich viele Witze machen konnte.
Wobei ich ein bisschen vor der Gesetzmäßigkeit warnen würde, je schlechter die Zeiten, desto besser die Witze.
Ja, das wäre ja zu grob.
Dann wünsche ich mir lieber schlechtere Witze.
Ja.
Wenn ich dem noch einen etwas anderen Dreh geben darf, Witz hat mit Vernunft zu tun. Witz kommt von Wissen. Man sagt Witz und Verstand haben. Also das Jahrhundert des Witzes war das 18. Jahrhundert. Und der Ort für Witze sind Städte. Nicht das Dorf. Die Städter sind witzig und gewitzt. Es hat mit Vernunft und mit Verstand zu tun. Insofern ist das 18. Jahrhundert das Jahrhundert des Witzes. Und der Witz gerät dadurch sozusagen in eine epochale Krise, wovon wir jetzt nur so eine kleine Zeitinsel darstellen, hier Anfang des 21. Jahrhunderts, dass die Vernunft in diese Krise gerät. Und dazu haben nun die großen Philosophen über Aufklärung und den Tod der Aufklärung oder die Dialektik der Aufklärung viel gesagt. Und damit hängt, glaube ich, auch das zusammen, was man Krise des Witzes nennen könnte.
Schöner kann eine solche Runde nicht zu Ende gehen mit der Dialektik der Aufklärung. Damit sind wir nun absolut top. Ganz herzlichen Dank, Herr Stollmann. Das war's. Das war SWR 2 Forum, wo heute ein ernstes und leider weitgehend unerforschtes Thema verhandelt wurde. Unter dem Titel Lachhaft oder lächerlich, die Deutschen und ihr Humor, diskutierten Professor Steffen-Peter Ballstedt, Psychologe und Kommunikationswissenschaftler in Tübingen, Professor Rainer Stollmann, Kulturwissenschaftler aus Bremen, sowie der Freiburger Germanist, Kulturanthropologe und Professor für europäische Ethnologie Werner Metzger. Ja, wer sich fragt, warum da heute eine reine Männerrunde debattierte, dem sei nachgetragen, dass die eingeladenen Damen leider so gut gefüllte Terminkalender hatten, dass wir trotz intensiver Bemühungen keinen gemeinsamen Termin finden konnten. Und deshalb endet diese Sendung wenigstens mit weiblichem Humor und mit zwei Frauen, The Misfits, alias Gerburg Janke und Stefanie Überall, die mit Männern im Journalismus so ihre eigenen Erfahrungen gemacht haben.
Und dann steht er da.
Der Journalist.
Ja.
Und stellt Fragen.
Mhm. Frauen fragen.
Ja.
Wenn Männer Frauen Frauen fragen, fragen, da will man nicht wirklich dabei sein.
Willst du nicht?
Nein.
Ja, einen schönen Abend wünscht der Journalist.